Ich freue mich, dass ich auch mal am Sonntag bei euch sein kann und auch mal andere Gesichter sehen kann, als immer nur beim Workshop. Und ich freue mich wirklich, bei euch zu sein, weil ich das Gefühl habe, es bewegt sich was. Gott bewegt uns. Gott bewegt euch. Und er ist wirklich ein großer Gott, der vieles tut und auch vieles tun kann. Er tut es nicht über uns hinaus, über unsere Möglichkeiten, auch unsere Bereitschaft, aber Gott wirkt. Und wir haben immer noch einen Gott, der uns weiterbringt. Auch wenn, ja, es manchmal sehr spannend ist. Ich sage immer gern, Gott ist immer für eine Überraschung gut. Und ich wünsche euch, wünsche uns, dass wir auch diese Überraschungen erleben können. Ja, es ging gestern und vorgestern um das Thema Veränderung, um das Thema Kleingruppen, um das Miteinander in der Gemeinde. Und heute haben wir ein ganz besonderes Miteinander. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich diesen wunderschönen alten Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Und es ist ja auch wirklich wenig sinnvoll und auch sehr eigenartig, wenn Menschen allein mit sich selber feiern. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Und ich denke da immer an meinen Großvater, er hieß Johann. Und mein Großvater hat dann abends gerne die Angewohnheit gehabt, ein Glas Wein zu trinken. Und wir haben mit unseren Großeltern zusammengelebt, deshalb habe ich das auch sehr, sehr oft als Kind erlebt. Und er nahm dann sein Glas Wein und hat gesagt, Prost Hans, mit dir trinke ich am liebsten. Es war ja auch kein anderer da, mit dem er getrunken hat. Erst wie ich dann etwas größer und älter geworden bin, hat er mir dann oft auch ein Glas noch hingestellt. Dann haben wir gemeinsam ein Glas Wein geteilt abends. Aber ich fand das immer so komisch. Wieso sagte er, mit sich selber will er am liebsten feiern? Feiern ist doch nur richtig, wenn man es mit anderen tun kann. Wenn die Freude über das, was gelingt, oder über etwas Schönes, wenn man die teilen kann. Und gemeinsam sich freut. Anteil geben und Anteil nehmen gehört doch einfach zu uns Menschen dazu. Und es gehört auch zu einer Gemeinde dazu, dass wir einander Anteil geben und voneinander Anteil nehmen. Jesus ruft uns ja in eine Lebensgemeinschaft hinein. Eine Gemeinde ist ja nicht eine Summe von Einzelpersonen, sonst könnte man ja auch für sich selber Gottesdienst feiern. Ja? Auch wenn wir das in der Corona-Zeit ja, ein bisschen üben mussten. Und herzlich willkommen auch ihr zu Hause, wenn ihr mich jetzt hört und seht. Ich freue mich, dass ihr zumindest so dabei seid. Auch das ist ein Stück Gemeinschaft, auch wenn sie sehr einseitig gerade ist. Aber es ist eine Gemeinschaft, die auch Gott mit uns sucht, die Gott mit dir sucht. Wir sind dazu erschaffen. Von der Schöpfung an hat Gott den Menschen erschaffen als ein Gegenüber, als ein Wesen, das Gemeinschaft haben kann mit Gott und miteinander. Ja, diese Gemeinschaft ist manchmal sehr mühsam. Und manchmal endet sie auch und manchmal zerstören wir sie auch. Aber dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Und das ist das, was wir heute auch im Abendmahl feiern. Diese intensive Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit Gott, aber eben auch gemeinsam untereinander. Natürlich kann ich das Abendmahl auch für mich allein feiern, im stillen Kämmerlein. Ich stelle mir das aber ein bisschen komisch vor, zu Hause allein zu sitzen, ein Stück Brot, ein kleines Gläschen mit Saft oder mit Wein, je nachdem, was ich da nehme, und dann einfach da sitze und mir Gott vorstelle oder denke, er ist jetzt auch da und irgendwie ist das fast wie bei meinem Großvater. Gerade, dass ich nicht sage, Prost Gott, mit dir feiere ich am liebsten, aber die Abendmahlsfeier ist eine Feier, die wir miteinander feiern. Wir feiern miteinander diese gemeinsame Erfahrung der Erlösung und auch der Vergebung unserer Schuld. Das ist das, was wir da auch feiern. Und deshalb feiert die Gemeinde auch das Abendmahl miteinander. Ich habe eine Geschichte gelesen, die mich sehr bewegt hat. Es war gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Norwegen. Eine kleine Gemeinde in der Stadt namens Drammen, keine Ahnung, wo die in Norwegen ist, ist auch egal. Zu dieser Gemeinde kamen Sonntag für Sonntag deutsche Soldaten auch zum Gottesdienst. deutsche Soldaten hatten Norwegen ja besetzt im Zweiten Weltkrieg. Und das Verhältnis der Norweger zu den Deutschen war damals überhaupt nicht gut. Manchmal spürt man das vielleicht auch heute noch, aber eigentlich durften die Soldaten mit den Norwegern keine Gemeinschaft haben. Aber beim Gottesdienst hatte man so eine Ausnahme gemacht und man hat die Soldaten dann auch teilweise zum Mittagessen eingeladen, hinterher nach dem Gottesdienst. Aber eines haben sie nicht gemacht. Die Deutschen durften nicht an der Abendmahlsfeier teilnehmen. Sie sind ja nicht nur Brüder, sie sind ja auch Feinde. Und so haben sie jedes Mal, wenn die Abendmahlsfeier war, in der Gemeinde draußen vor der Tür des Gotteshauses gewartet, bis der Gottesdienst zu Ende war und sie dann mit den Leuten zum Mittagessen heimgehen durften. Und bei einem dieser Abendmahlsgottesdienste geschah wohl was sehr Seltsames. Der Pastor leitet die Abendmahlsfeier, so wie wir es, wie die das gewohnt waren, wie wir das auch gewohnt sind. Und plötzlich unterbricht einer der Gemeindeältesten den Pastor und sagt: Du, ich kann heute nicht am Abendmahl teilnehmen, weil ich das Gefühl habe, dass Jesus nicht hier ist. Ich habe in meinen Gedanken Jesus draußen bei den Soldaten sitzen sehen. Kaum hat der Älteste diese Sätze gesagt und seinen Eindruck weitergegeben, steht ein anderes Gemeindemitglied auf. Ja, es ist wahr, Jesus ist nicht hier bei uns jetzt. Jesus sitzt zu Hause bei meiner Frau, mit der ich mich zerstritten habe heute Morgen. Wir vertragen uns beide nicht mehr. Wartet eine halbe Stunde mit dem Abendmahl. Ich gehe schnell nach Hause, ich versöhne mich mit meiner Frau und dann kommen wir gemeinsam, damit Jesus wieder hier ist. Die Gemeinde wartete. Die Soldaten sitzen längst auch wieder im Raum, als der Mann mit seiner Frau reinkommt. Und dann geschieht etwas, was die Gemeinde seit langem nicht mehr erlebt hat. Viele Menschen bekennen ihre Schuld, suchen Versöhnung. Und die, die lange im Streit miteinander gelebt haben, können plötzlich am Abendmahl teilnehmen. Sie haben gemerkt, Jesus ist dabei. Ihr merkt, diese Geschichte bewegt mich, auch wenn es schon eine alte Geschichte ist, aber sie zeigt einfach so deutlich, was Abendmahl bedeutet. Dass es mehr ist als ein Stück Brot oder ein Schluck Saft. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief in Kapitel 10, die Verse 16 und 17, ich lese mal aus der Elberfelder Übersetzung: Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Ihr seht, viermal in dem Text schreibt Paulus von Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Jesus Christus, Gemeinschaft untereinander. Und das Schlüsselwort in diesen Kapiteln im 1. Korintherbrief ist ja auch das Wort Gemeinschaft. Koinonia auf Griechisch für die, die das gerne wissen wollen. Gott möchte eine lebendige Gemeinschaft mit uns. Das ist ihm das Entscheidendste. Und der Dienst für Gott entspringt auch aus dieser Gemeinschaft, aus dieser Beziehung heraus. Gemeinschaft, Koinonia, heißt aber eben auch Anteil geben und Anteil nehmen. Es ist ein Prozess, ein Geschehen, das hin und her geht. Ja? Nicht nur zwischen Gott und uns, sondern auch zwischen uns Menschen. Wir geben einander Anteil an unserem Leben und nehmen auch Anteil. Wir haben gestern darüber auch ein wenig nachgedacht und gesagt, dass das gerade in Kleingruppen so gut möglich ist und deshalb sind Kleingruppen für eine Gemeinde auch so entscheidend wichtig. In der Abendmahlsfeier nehmen wir Gemeinschaft an dem Segen, nehmen Anteil an dem Segen, der von dem Tod Jesu ausgeht. Aber welchen Anteil geben wir Gott? Wenn wir jetzt hier herkommen zum Tisch des Herrn und von dem Brot essen, und aus dem Kelch trinken, welchen Anteil an deinem Leben gibst du Gott? Welchen Anteil geben wir einander? War der Anteil, den du Gott gegeben hast, vielleicht gerade die Kollekte im Körbchen? Oder ist es noch mehr? Gott möchte eigentlich unser ganzes Leben, nicht nur unser Portemonnaie. Welchen Anteil geben wir einander? Fragen, die sich bei der Abendmahlsfeier durchaus auch stellen dürfen. Ein paar Gedanken noch dazu. Wir haben in der Abendmahlsfeier, nehmen wir Anteil am Segen Gottes durch den Opfertod Jesu Christi. Anscheinend hat die Gemeinde in Korinth das nicht wirklich verstanden. Denn wie die Gemeinde in Korinth mit dem Abendmahlsfeier umgeht, kritisiert Paulus. Und viele von uns kennen das wahrscheinlich auch. Zum Beispiel, dass es diese zwei Hindernisse gibt, an die Paulus erinnert. Und zwar zum einen diese gleichzeitige Teilnahme am Abendmahl in der Gemeinde und an den Götzenopfermahlzeiten im Tempel. Kapitel 10, Vers 21. Was bedeutet das für uns? Bei uns geht keiner in den Tempel und ist dort bei irgendwelchen Götzenanbetungsfeiern dabei. Was sind aber eigentlich meine geistlichen Prioritäten für mein Leben? Hier kann ich es ja sagen, in Ingolstadt traue ich mich das fast nicht zu sagen. Wenn man bei uns zur Gemeinde reinfahren will, in den Onkenweg, dann muss man in diesen großen Kreisel einmal rumfahren. Und der große Kreisel heißt Audi-Kreisel. Auch das wäre jetzt noch gar nicht so sehr das Problem. Aber mitten in dem Kreisel steht ein überdimensionales Modell eines Audi TT. In Silber. Silberfarben gestrichen. Und so ein bisschen scherzhaft sage ich dann oft, wenn ich da so einmal rumfahren muss, ich fahre jetzt einmal um das silberne Kalb. Wie gesagt, in Ingolstadt traue ich mich das nicht zu sagen. Aber was sind meine geistlichen Prioritäten? Geht es mir um Gold und Silber, wie wir es gesungen haben in dem Anbetungslied? Oder geht es mir um Gott? Unsere Götzenopfermahlzeiten heute sind andere als damals, aber es gibt sie trotzdem noch. Und das zweite Hindernis, was Paulus erwähnt, das waren die geistlichen Prioritäten, die mangelnde Rücksicht aufeinander bei der Mahlzeit, dann in Kapitel 11. Man hat ja die Abendmahlsfeier in Korinth immer mit einem Abendessen, mit einem gemeinsamen verbunden. Und man kann sich gut vorstellen, die etwas wohlhabenden Leute in Korinth, die vielleicht auch gar nicht so viel gearbeitet haben, waren immer früher da. Und die Sklaven, die noch bis zum letzten Abdruck rackern mussten, kamen später. Und wie das halt so bei so einem gemeinsamen Essen, so beim Potluck ist, die ersten, die kommen und da sind, die haben freie Auswahl. Auch in der Menge. Und überbleibt für die Letzten vielleicht noch die ein oder andere Breze. Und die Frage, wenn wir zum Abendmahl gehen, ist die, wie gehen wir letztlich miteinander um? Nehmen wir Rücksicht aufeinander? Schauen wir aufeinander? Wir verkünden ja im Abendmahl, das sagen wir ja immer so gerne, der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass wir aus der Vergebung des Todes Jesu heraus leben. Stimmt das? Stimmt das mit deinem, mit meinem Leben überein? Ich muss bekennen, dass ich so manche Momente in meinem Leben habe, wo ich das gar nicht so vollmundig sagen könnte. Stimmt das mit dem Umgang untereinander überein? Auch da weiß ich von mir zumindest, dass es auch nicht immer so ist, wie es sein könnte. Es geht doch nicht um die Vermittlung von Wissen in erster Linie, sondern wir verkündigen, wenn wir von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, dass der Tod Jesu für uns persönlich gilt. Wir haben gestern auch gehört, den Unterschied von einem Bewunderer und einem Nachfolger. Ein Bewunderer verkündigt, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ein Nachfolger bekennt, dass es in seinem Leben heute passiert ist und dass es gilt. Es ist nicht nur eine geschichtliche Tatsache. Und so kann man durchaus sagen, denke ich, dass im Abendmahl Jesus nicht nur Brot und Saft austeilt, sondern im Abendmahl teilt Jesus sich selbst aus. Und wir empfangen nicht nur ein Stück Brot und einen Schluck Saft oder Wein, wir empfangen Jesus selbst. Kein anderes Gemeindeereignis zeigt uns so intensiv und sichtbar, was Christus für uns getan hat. Er kommt uns ganz nahe. Und wir sagen ja auch gerne diesen Psalmvers, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Schmecket, sagt der Psalmbeter. In der Bibelschule, wo ich 3 Jahre meiner Ausbildung absolviert habe, hatten wir einmal eine Abendmahlsfeier, wo uns eine Bibelschullehrer, der das geleitet hat, gesagt, nehmt ein großes Stück Brot, damit ihr es richtig merkt und schmeckt. Und nicht so ein kleines Futzelchen, was von selber runterrutscht und ihr merkt gar nichts davon. Wir dürfen persönlich Anteil nehmen in der Abendmahlsfeier an dem, was Jesus für mich getan hat. Aber Paulus sagt eben auch, wir dürfen auch teilhaben an der Gemeinschaft der Geschwister. Und er gebraucht dieses Bild vom Brot, vom Brotleib. Wir kommen aus verschiedenen Gegenden, wir haben verschiedene Familien, wir sprechen auch zum Teil verschiedene Muttersprachen, wir haben einen unterschiedlichen Hintergrund, eine ganz andere Biografie und wir sind wie so verschiedene Getreidekörner in diesem Brot. Also das ist jetzt kein so klassischer Weizenbrotfladen, der nur aus Weizenkörnern besteht, das ist so ein Vielkornbrot. Wir als Gemeinde sind ein Vielkornbrot. Mit allen unseren verschiedenen Besonderheiten und wenn man aus vielen verschiedenen Getreidekörnern ein Brot backt, dann vermischen sich und verschmelzen diese einzelnen Teile und es ist nicht mehr der Geschmack von einem bestimmten Korn, auf das es ankommt, sondern es ist ein ganz neuer Geschmack entstanden und es ist der Geschmack von einem sehr guten Brot. Also ich für meinen Teil, es nutze ja gerne diese unterschiedlichen Brotsorten bei uns. Das ist ja vielleicht eine der Stärken hier in Deutschland, übrigens auch in Österreich. Jemand hat mal gesagt, wer zum Haupt, also zu Jesus Christus gehört, der gehört auch zum Leib, zur Gemeinde. Und deshalb verknüpfen ja manche Gemeinden auch die Zugehörigkeit zur Gemeinde, ob jemand am Abendmahl teilnehmen darf oder nicht. Wir gehen da ein bisschen weiter. Für uns ist es entscheidend, ob ich eine Beziehung zu Jesus Christus habe. Aber die Liebe und die Gemeinschaft untereinander in der Gemeinde wird eben einfach zum entscheidenden Merkmal, auch für meine eigene Liebe zu Gott. Die Bibel verknüpft es, wie wir miteinander umgehen, wie wir einander Anteil geben an unserem Leben, wie wir Vergebung und Versöhnung leben. Das ist ein Kennzeichen dafür, wie wir mit Gott umgehen. Und der erste Johannesbrief zeigt uns das ja ganz deutlich. Hier 2 Verse aus dem ersten Johannesbrief. Wer behauptet, im Licht zu leben, also das ist ein Synonym dafür, ob ich Gott liebe, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Oder was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben oder hingegeben und wir dürfen das auch so tun. Meine Liebe zu Gott, meine Beziehung zu Gott ist ausschlaggebend dafür und korrespondiert ganz eng mit dem, wie ich meinen Bruder, meine Schwester liebe, welche Beziehung ich untereinander habe. Doch die Gemeinde feiert nicht nur das Abendmahl miteinander, sondern die ganze Gemeinde lebt vom Miteinander. Woran erkennt man uns Christen denn eigentlich? Am Fischaufkleber, am Auto? Es könnte auch ein Nordseevertreter sein. Auch die haben Fische am Auto kleben. Am gemeinsamen Arbeiten im Gemeindehaus erkennt man uns daran. Es ist erstaunlich, wie Zeugen Jehovas ein neues Gemeindehaus hochziehen. Ich habe das zwar nie gesehen, aber ich habe es mir mal erzählen lassen von jemandem, der das mitgekriegt hat. Da kamen die an zwei Wochenenden aus ganz Bayern alle möglichen Leute zusammen und ziehen in zwei Wochenenden ihr Gemeindehaus hoch, miteinander. Deshalb sind sie noch lange keine Christen. Oder erkennt man uns Christen an der frommen Sprache, dass wir so komisch daherreden? Ja. Jesus sagt ganz eindeutig, woran man uns erkennt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander. Das ist das Merkmal von uns Christen. Und hier stolpern wir über ein griechisches Wort. Ich habe es ein bisschen anders eingefärbt. Einander, untereinander, miteinander. Alles das ist das gleiche griechische Wort. Und das heißt Allelun. Und das kommt 49 Mal im Neuen Testament vor. Viel öfter als das Wort Gemeinschaft. Aber dieses Wörtchen einander, miteinander, untereinander, es wird unterschiedlich übersetzt, aber es ist immer das gleiche Wort im Griechischen, beschreibt, was Gemeinschaft ist und wie Gemeinschaft aussieht. Und ist immer im Zusammenhang geschrieben mit der Aufforderung an die Gemeinde, wie sie leben soll. Und das finde ich gewaltig, dieses Wort, weil es eben so oft vorkommt. Und dieser Begriff taucht in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen auf. Und ich könnte jetzt eine tolle lange Bibelarbeit mit euch machen und das im Einzelnen aufdröseln, aber ich möchte euch nur gerne mal vier so Dinge, nein, so weit bin ich noch gar nicht. Ha. Denn diese Grundlage des Miteinanders ist die Liebe Gottes. Auch wieder Johannes, er schreibt, meine Freunde, wörtlich steht da, Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Also dieses Miteinander, diese liebevolle Gemeinschaft untereinander entspringt letztlich aus der Liebe zu Gott. Aber Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären, sondern andersrum, wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Das macht uns erst wertvoll. Und Gott sagt Ja zu mir, weil ihm Jesus Christus meine Schuld, die uns von Gott trennt, am Kreuz getragen hat. Das, was wir im Abendmahl feiern. Gott liebt uns also um Jesu willen und nicht, weil wir uns vielleicht so anstrengen oder weil wir so gut sind. So, dieses liebevolle Miteinander, jetzt komme ich zu den vier Bereichen, wo wir das finden. Aber ich mache es nur ganz kurz. Guckt doch einfach mal in eine Konkordanz und schaut mal diese Verse an, wo dieses Wort einander, untereinander, miteinander im Neuen Testament überall vorkommt. Es geht zunächst um den Umgang miteinander. Der soll geprägt sein von der Liebe, von Vertrauen, von Achtung, von Wertschätzung, von aktiver Hilfeleistung. Einfach, dass der andere in der Gemeinde höher im Kurs steht als meine eigenen Bedürfnisse. Das ist das, was das ganze Neue Testament hindurch immer wieder zum Ausdruck kommt. Der Umgang miteinander. Der zweite Bereich, wo dieses Wörtchen vorkommt, ist die gemeinsame Arbeit. Wir arbeiten miteinander, aber nicht nur in praktischer Hinsicht, sondern eben auch in geistlicher Hinsicht. Unsere praktischen Fähigkeiten, aber auch unsere geistlichen Gaben ergänzen sich und sind auf Ergänzung angelegt. Wissen wir, was wir von Gott geschenkt bekommen haben? Lassen wir uns am richtigen Platz einsetzen von Gott? Im Miteinander baut Gott Gemeinde. Und baut nicht nur Gemeinde, sondern baut Gemeinde auch auf. Gott möchte ja, dass wir ihm begegnen. Und Gott möchte, dass wir einander helfen, Gott zu begegnen. Auch das ist wichtig. Wir sollen ja einmal bei ihm ankommen. Das ist ja das Ziel im Grunde genommen. Und das ist nicht nur die Aufgabe einiger weniger Leiter in der Gemeinde, auch nicht die Aufgabe von uns Pastoren, sondern das ist die Aufgabe, die für uns alle gilt. Auch da finden wir dieses Wörtchen miteinander. Wir haben Verantwortung füreinander und für das, was in der Gemeinde geschieht. Und eigentlich gibt es in einer Gemeinde keine Zuschauer. Und das, was wir heute tun, da kommt das Wörtchen auch vor, die Gemeinde feiert den Gottesdienst miteinander, weil wir im Gottesdienst gemeinsam Gott begegnen. Und Gott möchte uns gemeinsam auch begegnen als versammelte Gemeinde. Natürlich wird in einem Gottesdienst immer einige wenige aktiv, das lässt sich auch gar nicht vermeiden, aber trotzdem ist die Frage, was bringst du mit zum Gottesdienst? Auch wenn du nicht hier vorne stehst oder Musik machst oder Stühle stellst oder was auch immer oder an der Technik sitzt, was bringst du mit heute? Oder bist du nur Besucher? Mit welcher Einstellung, mit welcher Haltung kommen wir zum Gottesdienst? Dieses unscheinbare Wörtchen miteinander im Neuen Testament, wenn man das wirklich durchbuchstabiert, diese ganzen 49 Stellen, dann merkt man, was für Sprengkraft in diesem Wörtchen steckt. Denn es beschreibt ein Gemeindeleben, das so ganz anders ist wie das Leben draußen in unserer Gesellschaft. Dort herrschen Ich-Sucht, Anonymität, Einsamkeit. Hier herrschen Liebe, Wärme, Geborgenheit und Hilfe. Und deshalb stellt uns Gott heute so einige Fragen. Die will ich euch auch gar nicht ersparen. Ne? Lasse ich den Heiligen Geist mein Herz und damit meinen Charakter verändern? Denn es braucht eine Veränderung. Es braucht einen Veränderungsprozess, um zu diesem Miteinander zu kommen. Und diesen Veränderungsprozess bewirkt der Heilige Geist in uns. Aber ich muss ihn auch lassen. Will ich verbindlich zu dieser Gemeinschaft gehören? Auch in eine Kleingruppe mich einbringen und dort Gemeinschaft suchen? Oder bin ich nur ein Besucher? Suche ich denn das Miteinander und die Ergänzung? Oder beharre ich auf meinen eigenen Vorstellungen? Und zum Schluss lasse ich mich von Gott berufen und an meinen Platz stellen, damit es zu diesem Miteinander auch kommt. Alles das ist möglich, weil Jesus Christus für uns gestorben ist. Alles das ist möglich, weil Jesus durch seinen Tod uns zu einer Gemeinschaft zusammengefügt hat. Sicherlich ist es eine unvollkommene Gemeinschaft, mit vielen Ecken und Kanten, mit vielen Dingen, die uns auch trennen und uns gegenseitig verletzen. Wo große Liebe ist, ist auch immer Verletzung. Das gehört zusammen für uns hier auf dieser Erde. Aber aus dem Grund feiern wir eben das Abendmahl. Aus dem Grund kommen wir immer wieder neu vor das Kreuz Jesu und erinnern uns an seinen Tod und seine Vergebung und nehmen das auch hoffentlich zum Anlass, selber Vergebung zu suchen. Wird in der Abendmahlsfeier unser Miteinander deutlich oder ist auch das etwas, was wir so einzeln gerne in Anspruch nehmen? Ein Brot ist es. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Amen.